You heard doper than dope. My name is Teacher. Keep it real hip hop.
What's up? It's Reverie, and you are now tuned in to Doper Than Dope.
Because it's doper than dope.
Doper than dope.
Doper than dope.
My name is Suki.
This is MC Melody.
Ich bin Haskara.
I'm Jugend Blackrock.
My name is DP.
My name is Rebecca Lane.
What's cracking, y'all? It's your girl Gavlin.
Big shout out to Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Doper Than Dope.
Keep it fresh. That's how we do.
Hi, Nifty hier und ihr hört Doper Than Dope, der Hip-Hop-Podcast. Heute mit Kerosin 95. Ich habe den inzwischen in Berlin lebenden Rapper für ein Online-Gespräch getroffen und da haben wir lange gequatscht über seinen Zugang zu Hip-Hop, wieso er nicht mehr gern über sein Debütalbum spricht, aber es hier trotzdem macht, welche Erfahrungen er in der Musikindustrie gemacht hat und wieso politischer Aktivismus und Hip-Hop für ihn selbstverständlich zusammengehören müssen. Es geht auch immer wieder um Gewalt und vor allem transfeindliche Gewalt. Checkt also bitte selbst, ob das für euch gerade geht. Wenn ja, dann starten wir jetzt zusammen rein. Hier ist Kerosin 95. Was war dein erstes Hip-Hop-Album? Also das erste Hip-Hop-Album, was du so bewusst gehört hast?
Also ich kann dir nicht ganz genau sagen, was das erste Album durchgehend war, weil ich glaube ich nicht auf ein komplettes Album oft von Leuten gestoßen bin, sondern auf Compilations. Meine Eltern haben viel 70s Soul, Jazz und auch Hip-Hop gehört. Also meine Mama hat auch Lauryn Hill gehört zum Beispiel und deswegen habe ich hier mal einen Lauryn Hill Track aufgeschnappt, als Teenager dann einen Track von D'Angelo, also auch in R&B-Richtung, immer war Missy Elliott dabei. Es gab sehr selten ein ganzes Album, weil ich einfach verschiedene Tracks aufgenommen habe im Sinne von, die sind mir so zugespült worden. 50 Cent eigentlich auch urviel, was lustig ist. Aber ich glaube, es hat schon, die ersten paar Dinge waren schon Lauryn Hill und Missy Elliott. Definitiv. Woran ich mich jetzt als frühestes erinnern kann. Als Teenager kam dann aber richtig viel rein. Also ich bin 95 geboren, ich bin jetzt 31 im Juli, das heißt, ich habe halt, genau, in den frühen 2000ern die ersten Dinge gehört, aber eher ältere Sachen. Also ich war nie up to date mit Dingen, dass ich jetzt wusste, okay, was rennt jetzt gerade. Oder zum Beispiel Deutschrap und Hip-Hop-mäßig hatte ich viel später erst Ahnung. Da habe ich fast gar nichts mitbekommen jetzt. Genau.
Okay, aber cool. Lauryn Hill, Missy Elliott. Sehr gute erste Einflüsse. Würde ich sagen.
Ja, also eher im US-American Hip-Hop unterwegs. Ich hatte auch eine Zeit lang eine kurze Phase, wo ich eher, also bevor ich irgendwas mit Deutschrap zu tun hatte oder viel reingehört habe, also immer so ein bisschen Joy, den Alani, Max Herre, eher so diese Richtung, also so jazzige Dinge, weil mein Einfluss einfach Jazz war zuerst. Oder ich glaube, meine musikalischen Einflüsse waren viel Jazz. Das heißt, ich bin viel früher zu sowas wie Freundeskreis und Joy Denalani und R&B und deutschem R&B gekommen, als ich jetzt zu Haftbefehl gekommen bin. Ich schätze aber beide.
Mhm.
Auf verschiedene Arten und Weisen, verstehst du?
Mhm, voll.
Ich glaube, weil ich diese Einflüsse hatte und halt zuerst als 7-jähriger Stevie Wonder gehört habe, dann kommt halt als nächstes Joy Denalani eher in die Reihe. Und dann erst Nura. Also so von den Genres her. Und ich hatte eine französische Hip-Hop, also französischen Hip-Hop habe ich auch voll viel gehört als Teenager, aber ich kann mich da schwierig an Namen erinnern. Bevor ich zum Deutschrap kam, was irgendwie witzig ist, aber ja.
Ja, okay. Hast du das verstanden, die Lyrics, oder war es wirklich einfach so der Vibe, der Sound, der dich da gecatcht hat an dem französischen Rap?
Ich glaube, es war der Vibe und der Sound. Ich habe in der Schule Französisch gehabt und ein bisschen versucht zu übersetzen zum Spaß, aber es ist viel zu schwierig, weil es ist ja was anderes, wenn du eine Sprache lernst und wenn du dann literally Songtexte hast, wo es Redewendungen gibt, wo es Jokes gibt, wo es verschiedene Slangs gibt in jeder Region anders. Also das ist viel zu krasses Level. Voll. Ich bin zu Hip-Hop gekommen und zu Rap. Ich bin zu Hip-Hop und Rap gekommen, nicht als MC oder nicht als Texter als erstes, sondern ich bin eigentlich Schlagzeuger, seit ich ein Kind bin. Und das habe ich früher auch hauptberuflich gemacht. Das heißt, mein Einstieg in Hip-Hop und Rap war viel mit Instrumentals. Das heißt, ich habe auch eher zu Jay Dilla gedrummt. Richtig wackelig. Oder mir halt Instrumentals und voll viele Instrumentals reingezogen, bevor ich jetzt krass viel auf Texte gehört habe. Oder es für mich war immer zuerst die Musik im Vordergrund als der Text, weil ich halt vom Schlagzeugspielen komme. Oder vom Beatboxen. Ich habe auch voll viel gebeatboxt als Teenager zum Spaß. Das heißt, ich komme von dem musikalischen, also halt so ein bisschen irgendwas, aber es war halt witzig. Ich komme von dem musikalischen eher und von dem Beatbauen oder von dem Interesse an den Loops, an den Beats und an den Wiederholungen. Und dann habe ich erst die Aufmerksamkeit gehabt für die Texte. Deswegen, glaube ich, habe ich eher so dann Jay Dilla entdeckt, was vielleicht ein bisschen random ist. Oder mir wirklich auch Instrumentals reingezogen. Auf YouTube, weißt du, verschiedene. Das war so fürs Gehör mein Taste.
Cool, das finde ich so einen super, super spannenden Zugang zu Rap, den glaube ich halt nicht übelst, oder zumindest jetzt mit den Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe, hat mir noch keiner gesagt, ja, mein Zugang zu Rap war irgendwie die Instrumentals oder genau irgendwie das Schlagzeug oder der Rhythmus oder so. Das ist auf jeden Fall sehr cool, also sehr unique auch, dass du da diesen Zugang eigentlich hast.
Ja, ich glaube, ich komme halt, ich kam jetzt nicht von dem, weil ich nicht prekär oder arm, weder arm aufgewachsen bin und deswegen komme ich nicht von dem, dass ich eine voll schwierige Kindheit hatte, eine voll schwierige Jugend hatte und dann im Text zum Beispiel urviel verarbeitet habe, sondern meine Mama ist Lehrerin, die hat in Österreich ein gutes Gehalt gehabt ihr Leben lang. Das heißt, sie hat uns super absichern können und deswegen komme ich jetzt aus dem, deswegen hatte ich zum Beispiel Zugang zu Schlagzeugunterricht. Ich meine, wer kann sich das leisten? Das ist ja auch voll, das habe ich ja auch voll spät erst reflektieren angefangen. Was kostet das überhaupt, wenn man sagt, ja wow, ich bin damals eingestiegen mit Schlagzeug, blablabla. Wer kann sich überhaupt ein Instrument und Unterricht leisten? Wer hat überhaupt die Zeit dafür, blablabla? Also das ist alles eine Geldfrage und eine Klassenfrage. Und somit bin ich auch ins Rappen gekommen, weil ich aus dem Rhythmischen das witzig fand, Dinge nachzuplappern, aber nicht aus dem, dass ich aus dem Emotionalen in den Rap gekommen bin. Ich bin aus dem Emotionalen heraus, also aus Gefühlen heraus, ins Songwriting gekommen, ins Pop-Songwriting mit Gitarre und Lagerfeuer als Teenager. Aber ins Rappen bin ich gekommen durchs Schlagzeugspielen, weil es mir rhythmisch Spaß gemacht hat. Das heißt, ich komme da von einem super spielerischen Herumblödeln und auch gleichzeitig rappen und Schlagzeug spielen und ausprobieren und dann spalten sich die Gehirnhälften. Also aus diesem Experimentieren komme ich eigentlich zum Rap.
Das ist super spannend, super spannend. Und also du kannst gleichzeitig rappen und Schlagzeug spielen?
Also ich habe ewig nicht mehr viel Schlagzeug gespielt. Ich kann's richtig schlecht. Weil ich glaube, dass du einen richtig guten, einen Hip-Hop-Beat hinkriegst am Schlagzeug, der erstens mal knallt, da muss ich wieder viel üben, ich habe ewig nicht gespielt. Und dann, dass du es irgendwie in einer guten Pocket spielst, also beim Schlagzeugspielen sagt man, wo der Beat wirklich sitzt, und dass du, wo du dann auch rappst rhythmisch, also wo du dann zu Hause bist, das klingt nicht besonders gut. Aber ich habe es einfach zum Spaß gemacht. Ich habe halt früher als Schlagzeuger in Bands gespielt, aber das waren Pop-Bands. Das heißt, das ist ein anderes Feeling vom Schlagzeugspielen. Das war einfacher. Ich glaube, Hip-Hop-Beats spielen und rappen, das könnte ich nicht gut, weil das ist einfach rhythmisch eine andere Klasse für mich.
Ja, ich stelle es mir total krass vor. Also ich rap ja auch und ich habe nie Schlagzeug gelernt oder irgendwas. Ich habe auch erst dann irgendwann viele Jahre, nachdem ich gerappt habe, erst mal gelernt, was Viervierteltakt eigentlich bedeutet. Also es ist so total, so habe über dieses ganze musikalische Background-Wissen überhaupt nicht gehabt. Und habe jetzt aber auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, auch rhythmisch zu spielen mit Sprache. Und genauso aus diesem Hintergrund von, okay, Rappen ist schon wenn du wirklich Lust hast, dass es ein bisschen irgendwie besonders klingt oder so, ist schon rhythmisch übelst anspruchsvoll. Und dann dazu rhythmisch noch Schlagzeug zu spielen, stelle ich mir halt komplett überfordernd vor, auf jeden Fall.
Ja, es ist halt das Gehirnspalten. Es ist wie wenn man Instrumente lernt oder einfach Dinge lernt, wo man verschiedene Körperteile für verschiedene Dinge benutzt und gleichzeitig, also Gleichzeitigkeiten übt. Dann wird man irgendwann unabhängig. Also dann macht die eine Hand unabhängig das eine Ding und die andere Hand macht unabhängig das andere und dann singst du vielleicht was dazu. Das ist einfach ein Muskelgefühl, den man trainiert und irgendwann wird man unabhängig und kann viele Dinge auf einmal machen. Aber das ist halt voll der Gehirnfuck. Also mit Übung geht das schon, aber wie gesagt, das ist alles Zeit. Zeit ist Geld. Ja. Leute, die voll krasse Drummer sind, zum Beispiel, die meisten Musikschaffenden kommen aus, die voll krass Instrumente spielen, die kommen aus gutem Haus. Es ist einfach so. Die haben dann doch den Papa bei der Bank. Also aus meiner Erfahrung, aus den Backstagen, wo man immer wieder merkt, hä, warum kannst du dir eigentlich 60 Stunden diesen Job leisten als Vollzeitmusiker, blablabla. Wie gesagt, also das ist alles, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber das ist alles, es hängt alles mit Geld zusammen und mit voll viel auch in welcher Schicht man aufgewachsen ist und welche Zugänge man hatte oder welche Zugänge man jetzt hat und wie viel Zeit man hat. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich nehme mir 15 Stunden die Woche zum Üben, aber so mit wie soll das gehen? Ich habe auch, also so, das kann ich mir nicht leisten.
Wir sind schon voll drin, das ist mega schön. Wir haben aber, also jetzt habe ich gar nicht den zweiten Teil der ersten Frage gestellt. Den hole ich noch kurz nach. Und zwar anschließend an die Frage nach dem ersten Hip-Hop-Album ist die Frage, was ist dein liebstes Hip-Hop-Album?
Boah, das ist die nächste. kann ich nicht sagen, das ist gemein. Mein liebstes Hip-Hop-Album. Ich weiß es nicht. Es sind viele Leute auf den Listen von vielen Top 50 Alben. Ich kann ein paar Namen nennen. Verschiedene Platten von Little Sims, verschiedene Platten von Missy Elliott. Auf jeden Fall auch Sixten. Die haben mich super beeinflusst. Also Sixten ist einfach dabei, muss ich sagen. Fuck, ich bin so unvorbereitet, ohne Playlist im Kopf in das Interview gegangen. Deswegen habe ich jetzt nicht alle meine Leute im Kopf. Ich finde OG Lou richtig stark. Ich habe in ihr Album reingehört. Mehrmals reingehört jetzt. Auch die letzten Monate feiere ich sehr. Ich fand Lizzy, Frankfurter Rapperin, extrem, extrem nice. Ich habe sie vor 3 Jahren oder so mal entdeckt. Ich mag sie voll gern. Disaster, Nura, wenn wir jetzt in die deutsche Richtung gehen. Pink Pantress ist jetzt nicht unbedingt Hip-Hop, aber es ist halt, Teile davon sind Rap, Pop, Hyperpop. Mag ich eigentlich auch voll gern, weil sie ist halt als Person extrem witzig. Ich finde auch Edgar Wasser zum Beispiel voll witzig. Er ist einfach, ja, und super spannend, so, was er macht, eh immer schon. Sora, eine meiner liebsten Rapperinnen, da kann man gar nichts sagen. Und das Album Mistral, glaube ich, heißt es, ist auch massiv voll. Das sind jetzt ein paar so Namen.
Okay, dann gehen wir doch mal rein in deine Musik. Du hast 2021 kam dein Debütalbum Volume 1 raus und das beginnt mit einem Intro. Da erzählt Tina, dass irgendwie der Rap und die Stimme geht gar nicht, ist voll scheiße. Auf jeden Fall eine lustige Wahl für so das Intro eines Albums. Und ich habe mich gefragt, ich habe es auch versucht zu recherchieren, aber ich habe es also nicht herausgefunden. Wer ist denn Tina? Was ist das für eine Aufnahme? Kannst du das aufklären?
Ah, das Ding ist, ich mag, ich spreche nicht mehr so gern über das Album Volume 1. Das kannst du aber gern drinnen lassen im Interview, wenn du möchtest, wenn es dich interessiert. Also, ich spreche nicht mehr so gern über das Album Volume 1, weil ich das mit ein paar Leuten aufgenommen habe, auch über das Label Ink Music. Ink Music ist echt ein richtig uncooles Label, das richtig viel Scheiße gebaut hat und mich nicht geschützt hat, als ich sehr viel Gewalt erlebt habe in der Musikindustrie und danach auch 2 Jahre im Krankenstand deshalb war. Mit denen habe ich das released. Ich habe mit komischen Leuten dieses Album produziert, die genauso wenig komplette Liberalos sind, die dich auch im Stich lassen. Das heißt, das Album für mich, und es ist auch musikalisch ein Teil von mir gewesen. Das ist das ist quasi so ein Schritt gewesen in einer langen musikalischen Laufbahn. Und ich mag es trotzdem. Aber ich höre es nicht mehr, ich spiele es überhaupt nicht mehr, keinen einzigen Track. Und das vielleicht das Netteste vom Album ist das Intro, weil da ist eigentlich nur Tina mit drauf und Tina ist die Mama von damaligen Friend. Und Tina, ich habe sie einfach gefragt, weil sie so eine tolle Synchronsprecherstimme hatte, ob sie mir so Hass-YouTube-Kommentare von damals vorlesen würde und das quasi so nimmt. Aber damals, das war halt 2021, das ist jetzt 5 Jahre her, da war ich 26, und da habe ich halt voll viel thematisch damit gearbeitet, dass ich die ganze Zeit den Fokus drauf habe, auf die Gewalt und auf den Hass und auf die Hetze von Menschen und dessen nehme und in meine Texte reinbaue. Das heißt, der Fokus war auf die Menschen, die diskriminieren, und daraus mache ich meine Kunst. Und somit hat das Projekt auch angefangen, also auch durch urviel Trauma die Kunst überhaupt zu starten. Und deswegen habe ich sehr viele... ich bin einfach vorsichtig mit Volume 1, weil es ist einfach ein Trauma-Album auch. Es ist wirklich sehr der Fokus auf diesen Leuten, auf vor viel Gewalt. Ich habe auch immer mit dem Humor gespielt in diesem Album. Alles ist ganz witzig übertrieben, die ganze Zeit irgendwelche Jokes, um diese Gewalt eigentlich zu verarbeiten. Und das kann ja auch okay sein, aber ich weiß einfach, ich kenne mich jetzt mit 25, wie ich mit 25 war, und schaue natürlich ganz anders drauf zurück und bin so, holy Christ, oh mein Gott. Und auch, mit welchen Losern habe ich damals gearbeitet. Also keine Shoutouts an niemanden, außer an die Leute, die das Foto gemacht haben, Hannah Fasching, der Fotograf, die Person, die das Foto gemacht hat vom Plattencover, und an Tina. Und alle anderen sind wirklich liberale Leute, die Industriemenschen sind, die wollen nur Geld machen, super unsympathisch. Und mit denen habe ich halt dieses große Album produziert, genau. Und deswegen erwähne ich das auch immer ganz ehrlich. Ich bin so Ink Music, kein Shoutout an euch, ihr Loser, und alle anderen, mit denen ich gearbeitet habe, das Album auch wirklich produziert habe, auch kein Shoutout an euch, ihr seid auch alle Loser. So ist es.
Wie bist du denn an dieses Label ursprünglich überhaupt rangekommen? Oder also so, ne, du sagst, die sind super scheiße. War dir das, also wahrscheinlich war dir das ja damals nicht klar. Bist du auf die zugegangen? Kam die auf dich zu? Wie kam das zu dieser Zusammenarbeit überhaupt?
Also, wenn ich sage super scheiße, dann meine ich das, wie liberale Leute einfach scheiße sein können. Das heißt, zum Beispiel, es ist einfach eine Bank. Die Musikindustrie ist eine Bank. Wenn du zu einer Bank gehst und sagst, oh mein Gott, gibt's bei euch eigentlich auch, wie schaut denn eure Bank aus? Ist die aufgebaut? Sind da verschiedene Angestellte? Ganz divers, ne? Und dann ist die Bank so, ja, wir haben ganz viel verschiedene Angestellte. Wir sind eine richtig tolle Bank. Und wir lieben auch diverse Kundschaft. Wir lieben wirklich, wir sind einfach für euch alle da, weil was wir machen wollen, ist Geld. Und deswegen freuen wir uns über egal wen. Und dann bist du irgendwann so, wenn du Probleme mit der Bank hast und sagst, hey, irgendwie der eine Kollege von euch, der hat mich richtig scheiße behandelt. Dann ist die Bank so, ma, das tut mir jetzt aber richtig leid, da können wir leider nichts machen. Und ich hoffe einfach, dass der Konflikt gelöst wird. Das heißt, egal was passiert, die Bank ist halt interessiert an dem Geld. Und es ist egal, ob irgendwo feministisch davor steht, ob irgendwo queer davor steht, die Musikindustrie ist da, um Geld zu machen. Und um nichts anderes zu erfüllen. Ob Leute jetzt davor schreiben, sie wollen, also es ist ja einfach eine gemeinsame Wirtschaft, eine Musikwirtschaft. Und da kann man ja transparent sein, aber es gibt verschiedene Labels, die sind einfach, die verwenden viele identitätspolitische Begriffe, Queerness, Feminismus, Antirassismus oder irgend sowas Schwindliges. Und machen dann damit halt ihren Schnapp als alternative Indie-Labels und sind genauso wie Universal Music, also wie große Haie. Aber sie haben halt anderes Geld. Und Universal Music sagt halt niemandem, sie sind feministisch. Sie sind halt so, hey, wir sind einfach eine Bank. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig. Es kann natürlich auch sein, dass es mal coole Labels gibt. Ich habe keine Erfahrungen damit gemacht, weil es einfach im Endeffekt ein Geldvertrag ist. Und wenn man irgendwas braucht von jemandem, geht es den Leuten halt um Geld. Es geht genauso mit verschiedenen Labels um die Fälle, wenn es wo Missbrauchsvorwürfe gibt, wenn es Fälle gibt von Übergriffen, von verschiedener Gewalt, gibt es keine Beispiele, wo jemals ein Label gut gehandelt hat. Beziehungsweise sagt mir Bescheid, falls ihr mal was gehört habt. Ich habe nichts gehört jemals von all den kleinen Labels. Ich meine, mit Universal Music habe ich natürlich nichts am Hut. Die sind so riesig. Und deswegen ist es einfach grundsätzlich schwierig. Das heißt, wenn ich sage, ein Label ist scheiße, dann sage ich nicht, dass die sagen, hey, übrigens, wir sind der Label XY und wir hassen Frauen, sondern es ist halt Liberalismus. Das heißt, am Ende des Tages ist es der kleine Freund von Faschismus. Der Faschismus unter die Arme greift und in anderer Manier, in einem anderen Outfit, die genau gleichen Werte nur ein Jahr später genauso handhabt und nicht dazu beiträgt, dass sich was ändert. Und auch den Staat nicht kritisiert, weil es halt einfach Geld ist. Also es ist halt einfach eine Geldgeschichte. Es tut mir leid, dass ich so abgeschweift bin. Was hast du gefragt?
Was ich ursprünglich gefragt hatte, war, wie du überhaupt zu dem Label gekommen bist oder sind die auf dich zugekommen? Also wie es zu der Zusammenarbeit kam?
Ich bin damals mit 19, 20 zu diesem Label gekommen. Da hatte ich noch in anderen Bands gespielt, oh mein Gott, das war so cringe. Meine erste Band heißt Kaiko, extrem problematischer Name, weil es japanisch ist. Wir sind alle weiß gewesen, also irgendwas. Und das war ein Projekt, das ich gemacht habe, wo mich Leute eingeladen haben, mit ihnen das zu starten. Das waren auch so Typen, die waren massiv bescheuert und problematisch. Holy Christ, das war noch vor diesen ganzen Sachen. Vor allem, da war einer dabei, der war so 8 Jahre älter. Also so, ich war halt 19, ich bin reingekommen und dachte, wow, voll toll, dass die mit mir arbeiten wollen, babibo. Viel zu jung ins Business gekommen, viel zu viel Ja gesagt zu Leuten und alle waren halt, und ich war ja auch super liberal mit meinen Politics. Also ich bin erst radikalisiert worden in meinen Mitte 20ern oder erst dadurch radikalisiert worden, als ich auf die Fresse bekommen habe. Und deswegen habe ich diese Dinge nicht reflektiert und natürlich wirkt dann ein Label wie Ink Music wie die tollsten Schätze. Aber es ist halt eine Bank. Das heißt, man kann ja auch nicht von einer Bank erwarten, dass sie irgendwas anderes als Geld wollen. Jetzt sehe ich das sehr wirtschaftlich. Ich kann ja auch mit einer Person arbeiten für Kerosin 95 und sagen, hey, du bist mein Geschäftspartner für dieses eine Projekt. Ich will mit dir Geld machen und ich will mit dir nicht Aktivismus und Politics machen. Also das kann sich auch nicht immer vereinen, wenn mein Ziel ist, irgendwas zu verkaufen. Da muss man ganz ehrlich und transparent sein. Und mit Labels ist das halt immer so ein bisschen wischiwaschi. Genau. Aber es ist egal, sobald man in der Musikindustrie in Deutschland oder Österreich politisch die Fresse aufmacht oder irgendwas sagt hinter der Bühne oder auf der Bühne, gibt es auf die Fresse. Man wird gecancelt, man wird leise herausgeschoben, früher oder später. Man wird rausgemobbt oder rausgeekelt oder man wird österreichisch rausgeschwiegen. Das ist eher die österreichische Variante dann. Und man wird ausgeladen und man spielt nicht mehr, man verschwindet. So ist es einfach. Das ist das Rezept, wenn man irgendwas krasser, politischeres sagt. Und jetzt abgesehen von weißem Feminismus, also von so von salonfähigeren Themen. Und das hat sich ja auch geändert die letzten 10 Jahre. Also da hat sich ja voll viel getan, wer jetzt was über was reden kann und wer sich wo die Bühne nehmen kann und welche Themen mittlerweile schon salonfähiger geworden sind und welche noch gecancelt werden. Also gecancelt im Sinne von, man kriegt keine Gigs mehr oder es werden einem Gigs abgesagt oder Möglichkeiten abgesagt. Genau, und ich bin einfach zu früh in diese ganze Scheiße gekommen und war komplett unpolitisiert als Anfang 20-Jähriger. und habe immer mit älteren Leuten gearbeitet, die 5 bis 10 Jahre älter waren, dachte, die sind cool, aber das sind die allergrößten Loser gewesen. Jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, wie peinlich, dass ich mit diesen Leuten abgehangen bin. Aber man macht auch Jugendfehler. Ich war jung und naiv. Und ich wusste es nicht besser. Und ich habe dann einfach auf die Fresse bekommen, links, rechts, wenn man Leuten vertraut, weil man jung ist und weil man viel Scheiße erlebt und viel Diskriminierung erfahrt. Voll. Genau.
Du hast dich ja dann auch, also 22 kam ja dann deine EP Transgender Dynasty. Und dann hast du dich auch erstmal zurückgezogen.
Also der Rückzug war ein gezwungener Krankenstand, weil ich aus einer Band, My Ugly Clementine, da bin ich rausgeekelt worden ein Jahr lang. Das war mein Haupteinkommen. Und die Leute haben mich dann abgezwickt, als ich gesagt habe, hey, wir hatten da Konflikte intern in der Band zuerst. Ein Teil von den Konflikten in der Band war für mich, dass ich mich nicht beschützt gefühlt habe als einzige Transperson in der Band und dass ich richtig viel politische Arbeit gemacht habe damals auch für die Band und mich nicht gesehen gefühlt habe. Ich fand, es gab nicht genug Solidarität und nicht genug Arbeitsaufteilung von politischen Dingen, wenn da 3 weiße Cis-Girls in der Band sind und ein Trans-Guy. Ich habe das angesprochen und die Antwort darauf war quasi so Beschuss und langsames Rausekeln aus der Band. Obwohl es eigentlich auch ganz viele andere Konflikte gab, wo ich auch Scheiße gebaut habe und nicht cool war. Aber die Antwort auf mein Ansprechen von, hey, ich wünsche mir mehr Solidarität, ich brauche da was, ich bin alleine mit der ganzen Scheiße, war extrem gewaltvoll und daraufhin wurde ich ganz langsam aus dem Projekt rausgeschoben und habe dann die Band verlassen, so wie das so oft kommuniziert wird, weil ich halt musste, weil mir quasi die Leute das so unmöglich gemacht haben. Und das war mein Haupteinkommen. Dieses Projekt hatte auch Kerosin 95 finanziert. Und ich war dann auch auf der Psychiatrie ein Jahr lang. Ich war richtig fertig, ich war voll am Arsch. Die haben mir lauter Turfs ans Maul gehetzt. Das war richtig dramatisch sehr lang. Und deswegen war ich dann 2 Jahre lang im Krankenstand. Ich habe die anderen Projekte verloren. Somit bin ich aus der Musikindustrie höflich österreichisch rausgebeten worden, aber halt die Leute nennen es halt einen Ausstieg, aber viele Leute nennen Dinge einen Ausstieg, wenn man aus der Firma so krass unsolidarisch behandelt wird und rausgeekelt wird, dass man dann halt gehen muss. Nenne ich jetzt nicht einen Ausstieg, sondern halt einen Rausschmiss, einen passiven, aber bitte. Genau, und dann habe ich mich lange erholt, da gab es auch richtig viel Scheiße und dann habe ich halt ich habe versucht, da öffentlich ein paar Mal drüber zu sprechen, aber es gibt immer noch Leute, die mir nicht glauben, weil halt die Leute nicht wissen, dass Frauen auch Gewalt ausüben können, Transpersonen können Gewalt ausüben, wir alle können Scheiße bauen und ich glaube, das ist halt so, ich glaube, Leute mögen das nicht, wenn man vor allem jetzt als Transmann 3 Frauen kritisiert und nicht nur kritisiert, sondern halt auch heftiger zurückschlägt oder sehr scharfe Wortwahl trifft.
Scheiße, ey, das tut mir leid, dass du da diese Gewalt erfahren hast, also auch so ne von irgendwie, ich nehme an, sehr nahen Leuten, also die waren ja sicher zu einem Zeitpunkt in deinem Leben sehr nahe Menschen.
Die waren meine Familie und auch diese Typen, mit denen ich davor Anfang 20 gearbeitet habe, waren meine Familie und es waren immer die engsten Leute, die den größten Schaden angerichtet haben. Aber so ist es, die Gewalt passiert, also verschiedenste Gewalt passiert immer, auch statistisch, immer in den engsten Connections. Und ich war halt nicht politisiert und bin in einen riesengroßen Job voller Narzissten reingegangen. Das ist ja das Pop-Business. Die Musikindustrie, ich war auch super narzisstisch, weil du die ganze Zeit auf der Bühne bist und dir sagen lässt, dass du super bist, von fremden Menschen, die dich nicht kennen. Das ist ja mega weird, komplett politisch in der Analyse, komplett weirdes Machtverhältnis. Das musst du mal als 21-Jähriger verkraften und deswegen sind ja auch alle Leute in der Musikindustrie Arschlöcher und Narzissten, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, das zu reflektieren, früh genug. Und somit bin ich extrem glücklich, dort nicht mehr drin zu sein und ich bin extrem glücklich, radikalisiert worden zu sein und fern von der Musikindustrie noch Musik zu machen und mir irgendwie ein Business mit dem nebenbei vielleicht wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Shows gibt's selten, außer ich mache eigene Shows. Geld gibt's keins, um ein Album zu produzieren. Ich schau mal, ob ich eine Förderung krieg. Keine Ahnung. Mal schauen.
Okay, du musstest da auf jeden Fall viele Leute zurücklassen oder nicht zurücklassen, das klingt auch sehr passiv, sondern du musstest dich da auch von Leuten trennen, weil du da krasse Scheiße erfahren hast. Und ein Mensch, den weiß ich nicht, wann der in dein Leben gekommen ist, aber mit dem du ja sehr aktiv, so wie ich das sehe, zusammenarbeitest, ist DJ Osif.
Genau, ja, größtes Shoutout an meinen Bruder Osif. Wir machen das von Stunde 1 gemeinsam, das Projekt, seit 2018, wo wir angefangen haben, die ersten Tracks zu machen. Und Osif ist immer noch dabei, einfach weil er ein Herzensmensch ist und ein großartiger Producer.
Toll. Wie kam es da, wie habt ihr euch kennengelernt, also musikalisch meine ich jetzt, wie kamt ihr dazu, zusammen Musik zu machen?
Wir haben uns damals kennengelernt in Wien bei der Hip-Hop-Jam-Session Fat Jam. Da bin ich immer hingegangen zum Schlagzeugspielen und eben auch als MC ein bisschen auszuprobieren. Und mir wurde, ich kannte Olli vom Sehen, er hat nur mitveranstaltet, er hat aufgelegt, er ist ja auch nicht nur Producer und DJ schon ewig lang, er ist Host, er ist Veranstalter, also er macht ja extrem viele Sachen in Wien und er ist so eine Wiener Legende mittlerweile. Und ich habe ihn auf der Jam Session damals kennengelernt, schon 2016, 17, und mir wurde dann vorgeschlagen, mit ihm mal zu arbeiten, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann sind auch direkt die ersten Tracks von Kerosin entstanden. Also Olli ist stabil.
Okay, sehr cool, sehr cool. Wie ist so euer gemeinsamer Schaffensprozess? Weil, also Osif hat ja auch dein letztes Album Coming Out, was letztes Jahr rauskam, produziert. Wie geht ihr zusammen ins Studio und entwickelt dann die Songs gemeinsam oder wie läuft das ab bei euch?
Es ist so und so. Manchmal haben wir uns einfach im Studio verabredet und gemeinsam gespielt, also wie ein Spielplatz, den man hat, wo man einfach ausprobiert, wo man gemeinsam herumblödelt und experimentiert. Und einfach zwei Kinder, die Spielzeuge haben, und Olli kann als Professionist die ganzen Spielzeuge extrem gut verwenden und ich bin halt mehr so am Herumklimpern und Blödeln. Und gemeinsam probieren wir einfach aus und sind on the go kreativ, dann entsteht vielleicht ein Text hier. Manchmal hatte ich auch schon Texte, die ich einfach auf YouTube Beats, Type Beats raufgeballert habe und dann einfach ein paar Verse schon hatte und mir dachte, okay, ich glaube, das ist circa das Tempo, das ist circa der Vibe, und dann haben wir Beats nachgebaut. Also zum Beispiel dann, oder wie ich wusste, einfach, keine Ahnung, 95 BPM und ein Boom Bap Beat. Und alles andere producing-mäßig haben wir dann geschaut. Oder ich habe mit meinem Zwilling Ines ist als Musiker Brazy. Ines ist ein ganz, ganz krasser Pianist und Composer. Mit Ines habe ich verschiedene Loops und Samples eigentlich selbst auch erstellt, am Klavier. Und damit sind wir dann zu Osif gegangen, um die Dinge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, zu samplen. Also wir haben auch die Hälfte der Samples selber gemacht, was extrem lustig ist. Oder ich hatte mal eine Idee und habe das dann aufgenommen in mein Handy für eine Melodie, für irgendwas anderes, oder habe so schlechte Demos vorbereitet und bin damit dann zu Osif gegangen. Oder Osif hat mir schon einen Beat geschickt, den er hatte, und war so, hey, hast du Lust, auf den was raufzumachen? Also es ist immer unterschiedlich, je nachdem, was der Arbeitsprozess gerade wieder bockt.
Okay, cool. Und dann wart ihr ja auch zusammen auf Tour, ne? Also ziemlich, ziemlich große Sache. Über 5 Monate, glaube ich, ging das mit so 20 Terminen ungefähr. Also ganz schön großes Ding. Wie war's?
Es war richtig schön und richtig lustig, vor allem nach der ganzen langen Zeit wieder eine Tour zu spielen. Also das erste Mal nach 3 Jahren eine Tour. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es waren super schöne Shows. Und ich bin voll stolz und auch geehrt, dass wir vor so vielen Leuten spielen haben können. Dass wir so eine riesige Show in Berlin und in Wien auch hatten. Vor allem nach all der Zeit, wo einfach das halbe Publikum weggesprungen ist. Dass wir trotzdem noch diese Shows spielen. Und diese selbst aufgebaut haben, auch mit extrem viel Shadowban und mit extrem viel Canceln und Problemen hinter Marketing und keine Marketingfirma oder so. Ich habe einfach in meiner eigenen Tasche versucht, die Leute zu den Shows zu holen. Ich habe teilweise gefragt, hey, Menschen in Nürnberg, kann jemand auf seinem Drucker ein paar Plakate ausdrucken und aufhängen in der Stadt, in der Uni-Kantine? ich zahle dir einen Fünfer und gratis Socken. Und so kam das Marketing, also das Marketing, so haben wir das beworben, weil ich habe kein, ich arbeite nicht mehr mit langweiligen Banken zusammen, also mit Labels und mit irgendwelchen Leuten, was natürlich cool ist, wenn man dafür Geld hat, damit die was vorfinanzieren und das ganze Geld übernehmen für Tour Promotion und alles, und das ist jetzt halt alles aus eigener Tasche. Das heißt, ich kann mir halt das alles nicht mehr leisten und deswegen machen wir das wieder ganz oldschool über wirklich direkt die Leute und Kollektive einladen, ob sie einen Stand machen, also einen verschiedene politische Orgas einladen, wirklich direkt mit den Menschen im Ort sich connecten und politisch auch vernetzen und das wieder so sehr back to the roots machen, mit selbst Plakate aufhängen, selbst Flyern gehen, weil es gibt kein Label, das das finanziert. Es gibt keine Förderung, die das finanziert und die wird es in Zukunft auch, wenn, überhaupt noch weniger geben, weil Deutschland. Das heißt, es ist wieder back to the, okay, wir müssen das machen über direkt Leute fragen. Und das ist so krass, weil dann diese Kerosin-Crowd wirklich kommt. Obwohl du nicht die großen, die Zahlen hast oder irgendwas Krasses verkaufst oder die krassesten Leute erreichst, aber diese stabile Fan-Crowd von Kerosin, die sich da aufgebaut hat und von Osif, kommt dann einfach zu den Shows und die machen das über selbst. Jemand schreibt eine Nachricht. Also es ist alles wieder sehr im Kleinen und das finde ich voll schön. Ich glaube, so kann man noch Shows spielen, wenn man irgendein nischiger Artist ist. Es geht nur über diese ganz klassischen, stabilen Netzwerke von Leuten und nicht über große, fancy Plakate, die man irgendwo sich leisten kann aufzuhängen und große Werbung schaltet über Instagram.
Genau, ich habe natürlich dein Album auch gehört und ich habe mir auch Musikvideo angeguckt und ich habe ein bisschen lachen müssen, als unter dem Musikvideo zu Eishockey habe ich den Kommentar gefunden von irgendwem, da steht 1A Mackermucke.
Mackermucke, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist jetzt halt so, wenn man vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man das so interpretieren, dass die Leute dann sehen, okay, das ist ein Mann, der eine Person sexualisiert in dem Video Eishockey, oder? Es ist ja auch ein Track, wo ich eine Person anhimmle, komplett sexualisiere und auch objektiviere teilweise, aber halt mit urviel Consent dahinter, weil es ist halt einfach ein Flirt-Track, wo ich sage, oh mein Gott, did you see her? She's so hot. Und dann geht's um sexuelle Fantasies und um Flirten und um Dinge. Voll. Und ich glaube, die Leute sind halt sehr einfach und langweilig in ihren Analysen. Wenn man dann halt sagt, ja, das ist direkt wie ein Macker. Und ich bin so, hä? Aber ich habe in dem Text nur respektvoll sexualisiert. Und der Background ist ja, dass es ein Flirt-Track ist. Das heißt, die Person ist okay, sich sexualisieren zu lassen und es geht um verschiedene, um gegenseitiges Flirten und deswegen ist es ein bisschen ein langweiliger Take, wenn man sagt, ich weiß nicht, das ist wie wenn man jetzt zum Beispiel, wie in der Analyse, was auch oft passiert, wenn ich zum Beispiel TERFs irgendwie so Gewalt androhe, weil ich halt sage, also jede TERF, die irgendwie Transjugendliche umbringen will, ich schlage ihr in die Fresse. Also es ist ja so, das ist ganz normal Faschusboxen, oder? Und ja. Dann, okay, mit Binnen-I, Faschistinnenboxen. Dann sind die Leute so, das ist Gewalt gegen Frauen. Und ich bin so, ja, natürlich ist es Gewalt gegen Frauen, aber ich werde natürlich Alice Weidel auch eine reinschlagen. Aber es ist ja eine Faschistin, das ist Faschusboxen. Die Analyse ist, das ist einfach eine Faschistin, Pronomen egal. Auch, es gibt auch transsexuelle Fascists, die werde ich auch in die Fresse schlagen. Es sind nicht jede Transperson mein Genosse. Ich bin so, Aber das habe ich auch gedacht, weil ich habe auch in identitätspolitischen Begriffen gearbeitet vor Jahren und war auch in dieser Flinterkirche. Und es ist halt simpler. Es ist simpler, weil es kommt aus weißen Politics. Vor allem Flinter ist ein deutschsprachiger Begriff. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Es gibt ja riesige Rassistinnen in verschiedensten queer feministischen deutschsprachigen Kontexten. Also da geht's immer zuerst für mich um andere Themen mittlerweile, um den Staat, um die Polizei, um Genozide, um die Aufrüstung, um verschiedene Sachen. Und dann geht's um andere Dinge, die damit zusammenhängen.
Eine Line aus deinem Song Outrage, die ich auf jeden Fall spannend fand und die, glaube ich, auch sehr gut passt zu dem, worüber wir schon gesprochen haben oder sprechen. Und zwar sagst du auf Outrage, es wird gegendert, aber weiter entmenschlicht. Genau, das war so meine Interpretation. Diese Line war so, oder die Frage, geht es darum, dass, ich sag mal, inklusive Sprache sich an vielen Stellen durchgesetzt hat, aber eben ohne das tatsächlich in eine Praxis zu übertragen? Oder was ist so der Background dieser Line für dich?
Leute gendern vielleicht oder fangen an, eben Dinge werden salonfähiger. Aber die CDU gendert auch manchmal, also so. Und es sind trotzdem Rechte. Also, oder es, ich kann auch gendern, ich kann auch irgendwas sagen und rassistisch mich verhalten. Es ist ja egal. Und ich glaube, das ist jetzt die neue Errungenschaft, dass irgendwelche Leute sagen, ja, auf einmal sind sie überrascht vom Rechtsruck. Ganz auf einmal gibt's einen Rechtsruck. Der ist direkt ums Eck gekommen und jetzt rückt's nach rechts. Als ob das niemand gesehen hätte. ganz überraschende Entwicklungen. Und aber zumindest machen wir jetzt binnen I irgendwo hin. Und trotzdem sind in unseren Antifa-Ecken aus irgendeinem Grund keine einzigen Musliminnen irgendwo. Und es ist komplett weiß. Und wir hassen SexarbeiterInnen und Kinder. Die gibt's auch nirgends. Aber binnen I, meine Lieben. Entschuldigung, Sternchen. Nettes Sternchen vergessen. Aber genau, wir sind auf jeden Fall ein weißer Haufen und Mackerboxen ist unsere Überschrift und genau, aber wir sind super, super antimuslimisch. Wir sagen es noch nicht.
Danke, dass du dir die viele Zeit genommen hast. Richtig cool, auch richtig interessant von dir zu erfahren, auch gerade so eben wirklich deinen Blick auf so Musik, ja, Musikindustrie, so, ne, als diese Industrie, die es ist, ist ja leider so, dass nicht viele Leute damit so transparent umgehen, das auch so zu benennen mit den Strukturen, die da einfach vorherrschen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, dass du das tust. Und dafür ja auch einen Preis zu zahlen hast, ne? Also, so wie ich das von dir mitkriege, was du beschrieben hast. Also, du hättest ja, oder glaubst du so, wenn du dich da, sag ich mal, untergeordnet hättest auf eine Art, würdest du ja vielleicht auch mit Kerosin 95 Grad irgendwie einfach auf einem anderen Level von Geld machen, so du für dich individuell und Erfolg in Anführungszeichen Reichweite stehen, wenn du da mitgespielt hättest in diesem Business, oder?
Ich will das halt nicht, weil ich will mir halt in den Spiegel schauen können und ich möchte alles tun, was ich kann, damit ich was mache mit meiner Power. Und ich bin weißer Rapper, also cringiger geht's eh nicht. Das heißt, Hip-Hop muss, ich kann nicht ein weißer Rapper sein und sowieso Hip-Hop machen und das auch so nennen und nicht hauptsächlich politisch aktiv sein. Das geht nicht. Das ist verboten. Das heißt, es ist einfach Teil davon, also ganz normaler Teil davon und auch nichts Großes und auch nichts Heldenhaftes oder irgendwas Schlimmes. Das ist einfach, das muss ein Teil davon sein. Weil sonst kann ich mich nicht Rapper nennen. Das ist ja urschlimm. Also vor allem die Geschichte von Hip-Hop und Rapper. Und vor allem, wenn ich aus einem privilegierten Haus, also aus einem Mittelschichthaus komme und Rap mache, weil es mir aussuche, dann kann ich nicht die Demos verpassen. Und mich nicht organisieren politisch. Also das ist einfach zu peinlich.
Das war Kerosin 95 bei Doper than Dope, der Hip-Hop-Podcast. Kerosins Musik findet ihr online. Doper than Dope habt ihr ja offensichtlich schon gefunden. Das freut mich. Mein Name ist Nifty MC und ihr könnt den Podcast gern abonnieren, teilen und mit 5 Sternen bewerten. Danke dafür und bis zum nächsten Mal bei Doper than Dope. Ciao.